Servus und grüß Gott zu einer neuen Folge von
Bits, Buffs und Bildung.
Ja, in dieser Episode darf ich Herrn Professor Kiefer begrüßen. Er ist stellvertretender Landesvorsitzender beim Bayerischen Elternverband, tätig hauptsächlich in dem Bereich der Digitalisierung. Und ich dachte mir, warum nicht auch mal ein Stimmungsbild einholen, das sich im Elternbereich auftut. Das heißt, einfach auch mal erfahren, wie ist die Stimmung bei den Eltern, wenn es um Themen geht wie 1:1 Ausstattung oder eben auch Smartphone-Nutzung und generell natürlich auch aktuelle Themen wie KI-Nutzung im Unterricht zu Hause. Ja, dann sage ich herzlich willkommen, Herr Professor Kiefer, und gleich vielen Dank von weg für Ihre Zeit. Ich hatte Sie ja angesprochen mit dem Hintergrund, dass mir es doch wichtig war oder uns insgesamt auch als Lehrern ja immer wieder ganz, ganz wertvoll erscheint, wenn man so ein gesammeltes Feedback von den Eltern mal bekommen, verschiedene Punkte betreffend. Ihr habt ja schon im Vorgespräch gesagt, dass wir uns auch sehr viel innerhalb des Lehrerkollegiums austauschen und da hitzig diskutieren. Da gibt es also durchaus Extrempositionen. Und das ist dann auch bei uns in der Lehrerkonferenz durchaus ein heißes Thema. Sicherlich jetzt anders, als es bei den Eltern ist. Wobei man sagen muss, dass natürlich viele Lehrer ja auch Eltern sind. Und bei denen stößt es natürlich auch auf gewisse Fragezeichen erstmal, was ist jetzt los, wie soll das überhaupt laufen und müssen wir jetzt da zahlen und so weiter und so fort. Vielleicht kann ich ganz kurz, Sie dürfen dann gerne auch ergänzen, erklären oder erzählen, was ich so weiß von dem, wie die Formalia sind. Also was ich mitbekommen habe, ist es ja jetzt so, dass man als Eltern 350 Euro für diese 1:1 Ausstattungsgeräte bekommt als Fördergeld. Jetzt muss man dazu natürlich sagen, das kriegt man ja nur dann, wenn man ein Gerät kauft. Das ist das eine. Und natürlich auch nur dann, wenn die Schule beschließt, einen Jahrgang 1:1 auszustatten. Und hier ist schon so ein Knackpunkt bei uns gewesen. Also sprich, nur wenn wir uns dafür aussprechen, alle Schüler zu zwingen, mehr oder weniger ein Gerät zu kaufen, nur dann kriegt man Geld. Wenn ich jetzt sagen würde, hier, ja, kauft, wie ihr wollt, wer nicht will, muss nicht, dann kriegt man kein Geld. Das ist schon mal das Erste, was ich ganz wichtig fand. Und die andere Sache ist noch, wir haben nachgegoogelt, was kostet eigentlich jetzt so ein iPad, so ein aktuelles, weil die Frage kam jetzt auf. Es liegt wohl im Bereich des Allerbilligsten, also wenn jetzt eine Schule sagt, sie stattet iPads aus, dann ist das eine Vorgabe. Das heißt, dann muss man auch ein iPad kaufen und da liegen wir so um die 400 Euro ohne alles. Also geringste Speicherung, also mit 64 GB, ohne Stift, ohne Hülle, liegen wir so um die 400 Euro. Das heißt also, jeder muss noch ein bisschen drauf zahlen. Was natürlich jetzt nicht heißt, dass alle gleich ein iPad-Vorgabe machen, kann natürlich auch eine teurere Vorgabe sein. Billiger wird schwierig werden, weil es, glaube ich, kaum Geräte gibt, die Mindeststandards erfüllen, die dann noch günstiger wären. Also das sind so meine Infos jetzt zu diesem 1:1 Ausstattungsbudget, wie es geplant war. Jetzt weiß ich nicht, Sie ergänzen bestimmt noch ein bisschen was, weil, wie gesagt, aus der Elternsicht kriegt man da nochmal ganz andere Infos vielleicht mit.
Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung, dass wir hier miteinander sprechen können. Uns als Bayerischen Elternverband ist selbstverständlich der Dialog in der Schulfamilie sehr, sehr wichtig. Und Sie sind jetzt schon sehr, sehr direkt in das Thema eingestiegen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen dem Zeitpunkt geschuldet. Denn das Ministerium hat vor einem knappen oder vor ungefähr einem Monat eben per Ministerialblatt die Einzelheiten bekannt gegeben zu diesem Projekt, was sich Digitale Schule der Zukunft nennt. 350 Euro haben Sie schon genannt, kann man an Geld, an finanziellem Zuschuss bekommen. Einen zweiten Vorteil, den ich in diesem Projekt noch sehe, ist, dass auch die Schulen angehalten sind, sowas wie Arbeitskreise zu bilden und einen engeren Dialog eben zwischen Schulen und Eltern zu etablieren. Ansonsten müssen wir sagen, dass dieses Programm in dieser Ausgestaltung bei uns sehr, sehr viel Kopfschmerzen bereitet hat oder immer noch bereitet und mit Sicherheit auch noch bereiten wird. Also um was geht es? Digitale Schule der Zukunft, so heißt das Projekt. Wenn man sich das im Detail anschaut, ist der Kern der Sache aber nicht in irgendeiner Weise die Schulen insgesamt digital zu machen, sondern der Kern ist vor allem die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit Endgeräten, und zwar eine 1:1 Ausstattung soll es sein. Dem ist vorausgegangen eine Pilotphase, knapp 2 Jahre. Das zweite Jahr ist aber noch nicht abgeschlossen, unter dem gleichen Titel. Und dem ist auch vorausgegangen, dass ist vielleicht nicht mehr jedem Hörer gerade so im Gedächtnis, auch im Koalitionsvertrag hat im Oktober 23 auch schon drin gestanden, dass bis spätestens 2028 alle Schülerinnen und Schüler ab der 5. Klasse mit digitalen Endgeräten ausgestattet werden. Also das so ein bisschen zu dem Hintergrund. Also es ist bei uns insgesamt ein sehr starker Eindruck entstanden, dass hier primär politische Interessen und auch Interessen, sagen wir mal, bestimmter Wirtschaftsunternehmen einen sehr, sehr starken Einfluss haben. Und das Ziel, was wir eigentlich gemeinsam haben, nämlich eine gute digitale Bildung, das wird nach unserem Eindruck eher drumherum konstruiert. Ja, das sage auch jetzt nicht ich nur so oder wir vom BEV, sondern der Pädagogikprofessor Klaus Zierer, der hat zum Beispiel auch relativ zügig Ende Juni einen Gastbeitrag in der Augsburger Allgemeinen gebracht und auch so ein bisschen vermutet, dass es hier eher um eine politisch gesetzte Entscheidung geht, die aber von empirischer Bildungsforschung so nicht gedeckt ist. Das heißt also, ob eine 1:1 Ausstattung wirklich das A und O ist und das Notwendige ist für eine gute digitale Bildung, das darf man bezweifeln. Also da gibt es durchaus Fachleute, die das dann bezweifeln. Ich sage das mal, ich bin selber ein technischer Informatiker. Ich sehe das immer so ein bisschen von der technischen Seite. Aber wenn ich mir überlege, was ist jetzt wichtig in der heutigen Zeit, also was muss vermittelt werden, Grundlagen der Informatik, Grundlagen der künstlichen Intelligenz, Medienkompetenz, Nachrichtenkompetenz, kollaboratives Arbeiten, Recherchieren im Internet, Präsentationen, solche Dinge. Also die Dinge aus der Digitalisierung, die wir tatsächlich unserer jungen Generation vermitteln müssen. Das sind alles Dinge, die eigentlich eine 1:1 Ausstattung nicht nötig machen. Also gerade Textverarbeitung übt man doch am besten mit einem Rechner, der eine ordentliche Tastatur und einen ordentlichen Bildschirm hat. Wenn es mal mobil sein soll, die allermeisten Schüler haben ab der 5. Klasse schon ihr eigenes Smartphone, gewisse Grundfunktionen haben diese Geräte. Und wenn man dann vielleicht in der Schule noch ein paar Smartphones zum Ausleihen hat für die Schülerinnen und Schüler, die vielleicht kein passendes zur Hand haben, dann kann man auch mobil arbeiten und in die Natur gehen, Fotos machen und solche Dinge. Also ich habe hier den starken Eindruck, dass der Punkt der 1:1 Ausstattung überbewertet wird. Jetzt, was steckt dahinter? Es muss die Schule umsteigen, es müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden. Also Kern dieses Ausstattungskonzeptes ist, dass grundsätzlich die Geräte von den Eltern beschafft werden. Sie erhalten dazu einen Zuschuss von 350 Euro. Sie haben jetzt vorhin gesagt, wenn es jetzt Apple-Geräte sein müssen, dann ist man mit 400 Euro dabei. Ich weiß von anderen Schulen, da ist man eher so in der Größenordnung von 700 Euro, weil die Schulen vermutlich sagen, ja, so das Allergünstigste ist jetzt doch nicht das ideale Gerät, sondern dieses und jenes braucht man dann vielleicht doch noch. Das heißt, für die Eltern kommt da einiges an Kosten zu, denn auch der Rest, seien das jetzt eine Differenz von 50 Euro oder von 350 Euro, das muss von den Eltern getragen werden. Und jetzt haben Eltern nicht immer nur ein Kind, die haben mehrere Kinder. Und Geräte können auch mal kaputt gehen, man muss sie reparieren, man muss Ersatzbeschaffungen möglicherweise machen. Und wenn sowas anliegt, dann bleiben die Eltern ganz alleine auf den Kosten sitzen. Also nur ein Beispiel, das ist so ähnlich tatsächlich jetzt gerade die Tage in meinem Bekanntenkreis passiert. Ein Tablet war kaputt, da war ein Riss im Display. Sowas zu reparieren ist schon nicht ganz billig. Hat die Familie dann gemacht. Eine Woche später war das Gerät komplett kaputt. Was ist passiert? Der Sohnemann, 10, 11, 12 Jahre alt, hatte einen Wutanfall bekommen. Ich glaube, Sie wissen das als Pädagoge, als Eltern wissen wir das. Buben in diesem Alter, die haben eine gewisse Energie, einen gewissen Bewegungsdrang und auch einen Wutanfall. Sowas kann auch mal vorkommen, ne? Oder das Gerät fällt runter oder sonst irgendwas. Also solche Dinge können passieren und dann werden plötzlich die Kosten, die dann auf die Eltern zukommen, so richtig, richtig hoch. Und man sagt sich, ja, es hat doch eigentlich einen Grund, weswegen teure Geräte, schwere Maschinen doch eher in die Hände von Älteren gehören. Kosten ist aber auch nichts alles. Der nächste Punkt, über den gar nicht so viel geredet wird und wo ich aber sicher bin, dass das früher oder später einigen auf die Füße fallen wird, das ist der Punkt der Wartung, also Software installieren, die Geräte betriebsbereit halten, Datensicherheit, auch Datenschutz. Das sind nicht triviale Themen und das ist alles, die Verantwortung dafür, die ist im Großen und Ganzen komplett auf die Eltern abgewälzt. Die Schulen, die sollen dabei unterstützen, müssen es aber nicht. Jetzt, Herr Trebbels, ich kenne Sie so ein bisschen und nicht alle Schulen sind jetzt bösartig. Also eigentlich keine Schule ist bösartig. Ja, die Schulen werden ihr Bestes geben. Aber können die Schulen das tatsächlich, können die so einen Rundum-IT-Service bieten, dass sie auch den Eltern, die ja die eigentliche IT-Administration machen müssen, dass sie denen dabei zuverlässig zur Seite stehen können. Auch da, was ich jetzt an einem Gymnasium beispielsweise erlebt habe, da hat ein sehr engagierter IT-Admin schon in früheren Jahren, also vor diesem Programm, eine Tablet-Klasse ausgestattet. Also die Schule hat das angeboten, freiwillig. Die Eltern konnten Tablets kaufen und selber entscheiden, ob die Kinder in diese Klasse gehen oder nicht. Und dieser Administrator hat also dann ein Gerätemodell ausgesucht, kein Apple-Gerät, auch relativ kostengünstig. Er hatte mir das auch geschickt. Ich war beeindruckt, wie gut er das ausgewählt hat, wie sehr das passte. Also ein sehr günstiger Preis und trotzdem ein robustes Gerät. Ja, mit der Sammelbestellung lief es dann irgendwie aus irgendwelchen Gründen nicht so ganz rund. Und jetzt sagt der Admin, naja, beim nächsten Mal tue ich mir das nicht mehr an, dann sollen die Eltern die Geräte bitte selber beschaffen. Und nach ein paar Monaten merkt man, oh, mit der Zuverlässigkeit, also das ein oder andere Gerät funktioniert jetzt doch nicht irgendwie so ganz gut. Dann funktioniert ein Stift mal nicht so ganz gut, dann gibt es Klagen und dann sagt der Admin vernünftigerweise wahrscheinlich, also nachvollziehbarerweise, okay, beim nächsten Mal werde ich kein Gerät mehr aussuchen, sondern es wird einfach nur allgemeine Mindestkriterien geben seitens der Schule und die Eltern dürfen es dann aussuchen. Jetzt natürlich die Frage, kann das funktionieren, dass plötzlich alle Eltern und die Eltern sind in der Regel keine IT-Profis, dass die also losrennen und selber recherchieren, was könnten denn jetzt die richtigen Geräte sein für den Unterricht. Also ganz, ganz problematisch. Und da ist also ganz, ganz viel nicht geregelt. Und zwar seitens des Programmes auch nicht geregelt. Ja, ich will jetzt nicht, dass das nicht falsch verstanden wird. Ich will jetzt nicht Schulen kritisieren. Man sieht aber in der Gesamtschau, was das Kultusministerium hier für Vorgaben macht, was aber dann Schulen praktischerweise leisten müssen, was Schulaufwandsträger leisten müssen und die Letzten in der Kette eben die Eltern beziehungsweise die Familien. Das ist eine ganz, ganz enorme Belastung. Und ich frage mich, ob der Gewinn, den wir dadurch haben, nämlich dieser Punkt, dass wir eine 1:1 Ausstattung haben. Ausstattung kann man auch anders bekommen, aber 1:1. Nur dieses kleine Quäntchen, ob das wirklich diesen Aufwand wert ist. Ja. So, jetzt haben Sie, glaube ich, eine relativ lange Vorrede gehalten. Ich hoffe, ich habe auf ein paar Dinge schon eingehen können. Aber man merkt, glaube ich, dass das ein Thema ist, was relativ intensiv schon diskutiert wurde an vielen Stellen.
Ja, auch an unserer Stelle natürlich, klar. Also wir haben das halt mit diesem MDM-System gelöst, weil das ist ja die Frage nach der Verwaltung gewesen. Also es gibt Schulen, die machen das für sich und richten dann ein eigenes MDM ein. Aber wenn es Schulen in einem Einzugsgebiet sind, die einen Anbieter haben oder wo ein Anbieter das anbietet, das zu übernehmen, dann machen die meisten das tatsächlich. Kostet natürlich nochmal extra. Das heißt, ich muss nochmal im Jahr vielleicht nochmal 10 oder 15 Euro draufrechnen, um dann eben dem Verwalter sozusagen das zu erstatten, den Aufwand, den er hat. Und ja, selbst damit, also wir haben jetzt schon uns auch gefragt, wie das geleistet werden soll. Es fallen Elternabende an, es fallen viele Elternbriefe an, es fallen viele Fragen an. Und wohin gehen die Fragen? Also wir brauchen natürlich einen Ansprechpartner an jeder Schule und der muss erstmal gefunden werden. Weil solche Abendtermine und solche neben zwischen den Stunden in den Freistunden, wo man korrigieren wollen würde, wenn dann Schüler Schlange stehen oder vielleicht auch mal Eltern zur Sprechstunde kommen und Fragen haben, die müssen ja irgendwie abgedeckt werden. Also Lehrer sein ist immer so ein bisschen so die Frage nach der Arbeitszeit und der Arbeitszeitverteilung. Das heißt so, wer würde das denn obendrauf machen? Das gibt's eigentlich so nicht. Das heißt, man muss natürlich jetzt schon gucken, wahrscheinlich auch als Schulleiter, dass man ja entsprechende Erlassstunden schafft, die man aber meistens nicht hat, für solche Personen, die da Ansprechpartner sein wollen, sollen, müssen, wie auch immer. Also das ist so die Sicht der Schule. Soll jetzt auch nicht der Eindruck entstehen, dass wir uns dagegen wehren. Wir finden es schon, also wenn ich von mir sprechen kann, ich finde es schon sehr verlockend zu wissen, dass ich in eine Klasse gehe und ich kann jetzt quasi darauf zählen, dass jeder ein ja, hoffentlich funktionierendes Gerät vor der Nase hat und ich mit meiner Idee, die ich für die Stunde habe, darauf zählen kann, dass jetzt die Idee auch funktioniert. Das finde ich schon sehr verlockend. Aber die Frage ist dann auch immer, zu welchem Preis? Zu welchem Preis einerseits für die Eltern, genau das haben Sie ja ausgeführt, dass die Bedenken und die Sorgen, die haben, und natürlich aber auch zu dem Preis, was für die Schule an Arbeit anfällt. Aber das Prinzip ist ja eigentlich immer das Gleiche und so war es ja, glaube ich, diesmal auch, dass man gesagt hat, wir machen Pilotschulen und die Pilotschulen probieren das aus und die treten dann natürlich in Kontakt mit den anderen Schulen, weil DSDZ-Schulen wird ja nicht jede Schule, das war jetzt jahrelang immer so, dass man sich bewerben musste und wenn man es geworden ist, dann durfte man an dem Programm teilnehmen und wir sind immer noch keine DSDZ-Schule und machen es natürlich trotzdem, weil jetzt ja für alle Schulen das Programm freigegeben wurde und jetzt kann man halt 2 Jahrgänge ausschreiben. Und vielleicht noch eine kleine Sache am Rande. Also es ist ja nicht nur so die Frage, welches Gerät, sondern auch die Frage nach welcher Jahrgangsstufe. Und da würde mich dann auch mal interessieren, ob es da von den Eltern konkrete Vorstellungen gibt oder Feedback gibt, wie der Wunsch eigentlich da ist. Ab wann soll denn eigentlich so ein Gerät im Unterricht eingeführt werden? Weil da hatten wir auch eine riesig lange Diskussion zwischen Leuten, die dann sagen, naja, 7. Klasse, so gefühlt für uns. Und aber was denn in der 7.? Auch schon ein digitales Heft, ja oder nein? Dann ging es darum, nee, Heftführung erst dann in der 9. oder vielleicht sogar erst in der 10. Klasse. Und das wurde natürlich alles diskutiert. Keiner hat jetzt da auf wissenschaftliche Daten zurückgreifen können. Also das ist auch ein bisschen Bauchgefühl. Und es kam dann auch schon so ein witziger Kommentar. wie die Mehrheit sich gemeldet hatte oder bestimmte Leute sich gemeldet hatte, die Sachen später einzuführen, dass das alles diejenigen sind, die Kinder in der Pubertät haben, die genau diese Situation, Kinder hockt vor Gerät und weiß gar nicht mehr, was Hausaufgaben zu tun sind, sondern hängt nur noch am Handy, dass das jetzt genau die sind, die diese spätere Einführung halt auch haben wollen. Also so entstehen da die Diskussionen natürlich auch um die Einführung, und zwar um den Zeitpunkt der Einführung. Haben Sie da irgendein Feedback vom BEV, dass das auch mit Sorge betrachtet wird? Führe ich das jetzt vielleicht sogar schon in der fünften ein? Ja, das ist ja möglich. Ich kann ja als Schule auch sagen, wir führen ab der fünften eine 1:1-Ausstattung ein. Das ist ja theoretisch denkbar.
Ja, nicht nur theoretisch, leider auch praktisch, habe ich jetzt die Tage gerade erst noch einen Fall gehabt. Vielleicht nur ganz kurz, weil Sie das Thema ansprechen, auch Lehrkräfte haben natürlich nur beschränkt Zeit und viele Gespräche sind erforderlich. Also ich sag's nochmal, es kostet viel Zeit. Was ich mir wünschen würde, wäre, wenn die Lehrkräfte vielleicht diese Zeit einsetzen würden, oder was ich mir gut vorstellen kann, dass die Lehrkräfte einfach die Zeit einsetzen würden, um die Ausstattung, die in den Schulen vorhanden ist und die Schulen beschafft haben oder die Aufwandsträger, um die zu warten, anstatt mit Eltern zu diskutieren. Ich glaube, auf dem Weg kommt man wahrscheinlich schneller zum Ziel. Ja, also es geht ja hier nicht um die Frage, digitalisieren wir die Schüler oder nicht, sondern es geht letztlich nur um das Beschaffungsmodell. Und auch eine 1:1-Ausstattung kann man durchaus lehrmittelfrei machen. Dann hätte man sehr, sehr viele Diskussionen, auch mit Lehrern und mit verunsicherten Eltern, hätte man dann nicht. Jetzt zu Ihrer Frage, wie sehen die Eltern das? Ganz, ganz wichtig, und zwar gerade bei der Digitalisierung ist das wichtiger denn je, weil, das ist wichtiger denn je. Eltern sind nicht gleich Eltern, genauso wie die Schülerinnen und Schüler nicht alle gleich sind. Es gibt eine gewisse Menge an Eltern, die zum Beispiel alles, was nach digital klingt, gut finden. Und das, Digitalisierung, das ist die Zukunft und unsere Kinder müssen das lernen. Und sobald digital im Namen ist, finden die das gut, was vielleicht in erster Näherung auch gar nicht so schlecht ist. Jetzt gibt's aber auch Eltern, die mit Technik und Kosten relativ schnell überfordert sind. Also Kosten, darüber haben wir schon gesprochen. Wenn eine alleinerziehende Mutter da ist und plötzlich für drei Kinder iPads kaufen muss und dann geht auch noch alle 3-4 Wochen eins kaputt, das ist nicht zu stemmen. Und wenn diese Mutter dann nebenbei auch noch die IT-Administration machen muss. Ja, also das ist nicht zu stemmen. Und da kommen dann auch schnell Ängste auf. Dann gibt es Eltern, die haben IT-Kenntnisse und verstehen dann auch den ein oder anderen Hintergrund. Die bekommen das mit, dass ich spreche jetzt auch von der Vergangenheit, also gar nicht von der 1:1-Ausstattung jetzt, dass es in Schulen durchaus auch mal technische Probleme gibt und dass da Lehrer sich tolle Sachen für den Unterricht überlegt haben und das aber nicht geklappt hat im Unterricht, weil die Technik gestreikt hat. Dann haben wir eine große Menge an ungelösten Datenschutzproblemen. Dann das Thema Medienerziehung, was auch in einem relativ starken Fluss ist. Also Eltern, die gewisse IT-Kenntnisse haben und vielleicht so ein bisschen skeptisch sind, ob denn alles so richtig rund läuft, wenn man jetzt so eins aufs andere packt, wenn man versucht, so alle Probleme auf einmal zu lösen und anstatt vielleicht mal einen Gang runterzuschalten und die Dinge nicht ganz so pompös, aber dafür solide einführt. Dann gibt es Eltern von Kindern, die besonders anfällig sind für Suchtverhalten. Solche Eltern, die haben dann in der Regel relativ klare Nutzungsregeln für Medien in der Familie etabliert. Und zwar so, wie das bei Ihnen individuell in der Familie praktikabel ist. Das kann bei allen höchst unterschiedlich sein. Das kann bedeuten, kein Smartphone vor 13, 14. Das kann bedeuten, maximal eine Stunde Mediennutzung am Tag oder sowas. Also ich spinne jetzt einfach mal so ein bisschen, aber bestimmte Nutzungsregeln, die sich einfach anbieten, um Suchtverhalten in den Griff zu bekommen. Andere Kinder haben da kein Problem mit. Die bekommen mit 10 ihr Smartphone und gehen von sich aus, legen das Ding weg, machen ein bisschen was damit und legen das Gerät dann weg und gehen zum Sport. Die Kinder sind äußerst unterschiedlich und es gibt durchaus auch Kinder, die, fällt mir auch konkret ein Fall ein, da haben die Eltern gesagt, hier, also das Kind ist 11 oder 12 Jahre alt, wie schaut's aus, deine Freunde haben jetzt alle schon ein Smartphone, wünschst du dir nicht auch ein Smartphone zu Weihnachten? Und dann sagt der Bub, nee, will ich nicht. Denn ich bekomme das mit, wenn meine Freunde das Ding in der Hand haben, dann legen sie es so schnell nicht wieder weg und schweigen sich an und tippen nur auf ihren Geräten rum, wenn sie zusammen sind. Und so will ich nicht werden, deswegen will ich kein Smartphone haben. Also auch solche Fälle gibt es. Heißt, Eltern sind nicht gleich Eltern. Es gibt nicht die Eltern. Aber es gibt ich will keine Schubladen machen, aber es gibt einige Gruppen von Eltern, die jetzt gerade mit diesem Ausstattungskonzept und mit der 1:1 Ausstattung wirklich große Probleme haben. Und das sind nicht unbedingt Mehrheiten. Denn die erste Gruppe, die ich genannt habe, die sagen, Mensch, ja, Digitalisierung muss in die Schule rein, egal wie das konkret ist, Hauptsache digital und so geht's dann vorwärts. Das ist vielleicht die Mehrheit, ja. Das ist wahrscheinlich die Mehrheit. Aber diejenigen, die mit den Kosten überfordert sind, mit der Technik selbst überfordert sind, mit der Medienerziehung zu Hause und die muss zu Hause stattfinden, die Kinder sind ja nun mal große Zeit zu Hause, die bekommen dann sehr, sehr schnell sehr große Probleme, vor allem wenn die Einführung dann verpflichtend wird. Was offenbar jetzt auch das Ausrollen unterscheidet von den Pilotversuchen. Also da zumindest Schulen, zu denen ich jetzt konkret Kontakt hatte, die haben auch nur einzelnen Klassen das eingeführt und Eltern hatten eine Auswahl, ob sie ihr Kind da reinschicken wollten oder in die andere Klasse. Ja, zum Alter. Sie haben vorhin gesagt, theoretisch ab der 5. Klasse. Tatsächlich habe ich jetzt gerade vor kurzem noch mit einem Vater Kontakt gehabt. Sohn in der 5. Klasse Mittelschule und hat mir auch glaubhaft versichert, dass das für sein Kind eher schädlich ist, wenn er in dem Alter mit so einem Gerät, mit einem Tablet hantieren würde. Und ja, und die Schule führt das aber flächendeckend, also über die gesamte Jahrgangsstufe offenbar jetzt ein in der 5. Klasse. Das Medienkonzept, was die Schule da ja auch an einem Elternabend offenbar präsentiert hat den Vater auch wenig überzeugt. Das war offenbar sehr, sehr, sehr wenig konkret. Also mit dem Tenor, ja, wir wollen das bei uns einführen und schauen, dass die Eltern diesen Zuschuss bekommen. Aber was dann wirklich, ob und was dann wirklich gemacht wird im Unterricht, entscheiden die einzelnen Lehrkräfte. Also relativ, ich kann es aus pädagogischer Sicht verstehen, aber für solche Eltern natürlich wenig greifbar. Und ja, solche Fälle führen dann oder lassen sich dann unter Umständen nur mit einem Schulwechsel auflösen. Und das ist natürlich ganz unglücklich, ja, für das soziale Umfeld von dem Kind. Und man weiß ja nicht, ob die Schule, zu der man dann hinwechselt, ob die nicht 1-2 Jahre später dann auch irgendwie sowas einführt, was dann wieder Schwierigkeiten macht. Also ganz, 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 ganz schwieriges Thema. Und wann immer ich mit Schulen spreche, ich werbe und ich bitte darum und appelliere daran, dass Schulen das nicht für komplette Jahrgänge einführen, sondern so, wie man es früher auch kannte, für einzelne Klassen, sodass für die Eltern dann de facto doch eine Auswahlmöglichkeit bleibt. Weil Kinder einfach nicht gleich sind und auch Familien nicht gleich sind.
Ja, da habe ich mich jetzt tatsächlich gar nicht so genau mit beschäftigt, ob das jetzt auch in einzelnen Klassen funktioniert. Also nach meiner Information war es so, weil wir hatten die Frage einer bestimmten Jahrgangsstufe, einer älteren Jahrgangsstufe, ob wir da auch, weil man kriegt die Fördergelder ja für 2 Jahrgänge maximal. Das heißt, wenn wir wieder den nachrückenden Jahrgang ausstatten wollen, konnten wir uns jetzt dieses Jahr einen weiteren noch nehmen. Da haben wir gesagt, also 5. und 6. auf gar keinen Fall. Aber halt vielleicht einen älteren. Und das Ziel ist einfach nur, wie Sie selber ja gerade gesagt haben, den Eltern zu ermöglichen, das Fördergeld zu bekommen. Das ist aber ja daran geknüpft, dass ich, und so habe ich es verstanden, einen ganzen Jahrgang ausstatten muss. Also ich kann eben nicht sagen, ich mache mir eine Klasse, die nehme ich mir raus. Also zumindest wurde das jetzt nicht so kommuniziert. Da müsste ich nochmal genauer nachschauen. Faktencheck machen, ob man wirklich sagt, okay, 10a oder wie auch immer, eine 10. Klasse, da machen wir es und den anderen lassen wir es jetzt. Weil das Problem, glaube ich, was sich da ergibt, mitten in der Ober- oder Mittelstufe sowas einzuführen, dann zwinge ich ja doch wieder die Klasse 10a dazu oder die Klasse 10b, weil ich habe ja nicht mehr die Möglichkeit wie in der 5. Klasse, wenn ich sage, da kommen die Schüler neu zusammen und Schülerinnen und wer möchte, der kann dann sich bitte in die 5a einschreiben, wer Lust auf diese Geschichte mit den Tablets hat und der Rest nicht. Also von daher war das jetzt in unserem Fall, wo es um jetzt zum Beispiel die 10. Jahrgangsstufe ging, gar kein Thema. Also da haben wir gesagt, natürlich, wenn dann die ganze Jahrgangsstufe, weil entweder bekommen alle die Chance, Fördergeld abzugreifen oder nicht. Nur das Problem ist ja das, oder das heißt ein Problem, aber es ist Tatsache, dass bei uns, ja, man hat gesagt, so um die 60%, weiß nicht genau, ob das so hinkommt, aber es kann schon sein, schon ein Gerät haben. Das heißt also, wenn wir jetzt da sagen, ja, du kannst das Geld schon haben, aber nur, wenn du dir noch ein Gerät kaufst. Also hier hat man ja auch noch dieses Problem, was macht man eigentlich mit den Jahrgangsstufen, die schon halb ausgestattet auf Privatkosten sind? Soll Papa sich dann einfach noch ein Tablet gönnen oder wie, ja, also da war auch nochmal ein großes Fragezeichen da, wie ist da die beste Lösung? Weil, wie gesagt, also wenn ich Fördergeld ermöglichen will, dann muss ich den Zwang aussprechen. Dann muss jeder eins kaufen. Ja, also anders kriegt man das Fördergeld ja nicht. Und wenn ich dann auch noch gesagt hätte, dann kommen die bei uns ins MDM, ja, dann wäre ja nochmal ein Zwang gewesen, quasi sein eigenes Gerät, was man schon hat, nochmal einzuschicken, nachzuregistrieren und auch dafür nochmal Geld zu bezahlen. Also da werden die Eltern, glaube ich, dann doch auch immer missmutiger und das zu Recht. Deswegen sind wir da schon sehr vorsichtig. Aber irgendeinen Weg muss man gehen dann irgendwie. Es ist wahnsinnig schwierig, so einen Weg zu finden. Ja. Man sagt, da finden wir jetzt alle, das ist klasse. Das gab es nicht. Also es war keine Mehrheitsbestimmung, wo ich jetzt sagt, das ist jetzt 10-90 oder prozentmäßig. Ne? Das gab es nicht. Es war immer relativ knapp.
Ja. Also einen Faktencheck habe ich jetzt gerade versucht, während ich Ihnen zugehört habe, das nochmal zu klären, dass ich mich nicht falsch erinnere. Mhm. Also in der Bekanntmachung in Absatz 6.1.2 steht drin, dass die Schule jeweils die Klassen von bis zu 2 Jahrgangsstufen auswählen. Das würde ich interpretieren als die Schule wählt Klassen aus und nicht ganze Jahrgangsstufen. Woanders in dem informellen Text steht, das Ziel sei aber, ganze Jahrgangsstufen auszustatten.
So habe ich es auch erfahren, ja.
Vom Praktischen her haben Sie natürlich recht, man kann nicht mal eben schnell Klassen umstrukturieren. Was ich jetzt gedacht hätte, ist, also manche Gymnasien strukturieren oder bauen ihre Klassen zum Beispiel um im Bereich 7., 8. Klasse, wenn es an die Schwerpunkte geht oder sowas. Ne, dann gibt es manchmal die Gelegenheit, dass man sagen kann, so, da werden sowieso Klassen neu gebaut oder wenn Fremdsprachen eingeführt werden, dass man sagt, da lassen wir jetzt die Eltern entscheiden und bilden entsprechend dann Klassen. Zu der Sache, der Papa hat schon mal viel Geld ausgegeben für ein Gerät. nachträglich die Förderung bekommen für ein Gerät, was schon beschafft wurde. Das geht. Das habe ich jetzt nicht nachgeschlagen nebenbei, aber da bin ich mir ziemlich sicher, dass das ausgeschlossen ist. Das heißt also, wenn das Gerät schon da ist, dann muss man den Eltern sagen, ja, danke, dass ihr so früh euch engagiert habt finanziell, aber da gibt es keine Erstattung für.
Ich glaube, zwei Monate rückwirkend ab jetzt irgendwie oder so. Vielleicht war es auch nur einer. Also es ist eine relativ kurzfristige Zeit, die unrealistisch ist. Die meisten hatten ja schon seit einem Jahr ein Gerät. Also für diese Geräte gibt es definitiv nichts, nein.
Genau. Also und dann eben die Frage, wie sehen die Mindestkriterien aus? Ich will noch einen anderen Punkt ansprechen, den ich auch, sagen wir mal, als Staatsbürger und auch als Informatiker sehr problematisch finde. Dieser Punkt, dass der Gerätetyp festgelegt wird, beziehungsweise dass der Hersteller oder das Betriebssystem festgelegt wird. Wir reden hier über Kinder, Alter 10 bis 12, also in einem Alter, wo sie in die Digitalität reinwachsen. Und dann sind die Schulen natürlich ideale Werbeplattformen. Ideal meine ich jetzt entweder ironisch als aus pädagogischer Sicht oder wörtlich aus Sicht natürlich dieser Plattformbetreiber. Und auch das ist ein Punkt, den viele sehr, sehr kritisch sehen. Also man kann es nicht vermeiden, dass mal irgendwie Produktlabels und vielleicht versteckte Werbung in Schulen zu sehen ist. Aber hier haben wir ja jetzt nochmal eine andere Qualität. Wenn jetzt die Schule vorschreibt, dass die Eltern privat, letztlich geht es um Privatgeräte, privat ein Apple-Gerät kaufen sollen oder ein Gerät mit Microsoft-Betriebssystem oder ein Gerät mit einem bestimmten Google-Betriebssystem, auch das ist meiner Ansicht nach ein sehr, sehr problematischer Punkt. Alleine von der versteckten, das kann man nicht verhindern. Sie können als Lehrer nicht verhindern, dass die verschiedenen Tools, die auf einem Apple-Gerät schon vorinstalliert sind, dass die nicht direkt oder indirekt Werbung für andere Apple-Produkte machen. Das kann man nicht steuern. Und auch da, wenn jetzt quasi das nicht, also ich könnte es verstehen, wenn die Schule selber diese Geräte beschafft und dann einsetzt im Unterricht, gut, für irgendwas muss man sich ja entscheiden, ne, irgendwas muss man dann ja nehmen, aber jetzt geht es ja einen Schritt weiter, jetzt sind es ja im Endeffekt, zumindest von den Pflichten her, Privatgeräte der Eltern. Und da würde ich mich schon auch persönlich ein bisschen angegriffen fühlen, wenn mir jetzt die Schule vorschreibt, das Betriebssystem X zu nehmen, was ich selber aus persönlichen Gründen nicht benutzen möchte oder was ich vielleicht auch nicht kenne als normales Elternteil. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema Wartung. Ja, beim Thema Wartung könnte man sagen, ja, Mai, es haben ja doch alle Eltern irgendwie ein Smartphone und machen dann nicht so eine Diskussion drum, was es bedeutet, das zu warten. Aber wenn man quasi ein Gerät warten muss mit einem Betriebssystem, was man gar nicht kennt und auch gar nicht so sehr mag, dann ist das schon nicht mehr so schön.
Ja, ich glaube, ein Hintergrund natürlich mit einer Einheitlichkeit, das ist das eine, also es ist immer schön, wenn es einheitlich ist, weil dann hat man natürlich gleichen Standards oder man kann bei einem Problem, spricht man quasi auch alle an, ne? Hat jemand noch das Problem, also ja, dann haben wir das ja jetzt besprochen. Also ich glaube, das ist das eine. Und was uns natürlich auch bei der Diskussion aufgefallen ist, die haben wir ja auch geführt, also wir haben ja auch überlegt, was. Und wir sind jetzt keine, also ich gehöre ja auch zu der Open-Source-Fraktion, die eher jetzt auf anderem Wege als so diese heilsbringerischen Firmen, wo man viele immer meinen, das wäre das Non-Plus-Ultra. Aber trotzdem ist man dann da drauf zugegangen und gesagt, na gut, unter den Bedingungen macht was anders dann wenig Sinn. Nämlich der Bedingung, dass gefordert wird, man will die Schüler während dem Unterricht möglichst einfach und niederschwellig irgendwie, ja, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber überwachen können. Also es gibt ja die verschiedenen Möglichkeiten, auch auf Bildschirme zu schauen oder Schüler in eine App einzusperren, sozusagen, dass sie nichts anderes benutzen können als jetzt gerade das, was für die Aufgabe notwendig ist. Und da gibt es nur wenige Anbieter, die das so gut machen, wie eben dieser eine, der eben dann auch ganze Apps anbietet, die das für den Lehrer sehr einfach steuern lassen. Und das sind natürlich dann auch Sachen, wenn das das Lehrerkollegium vernimmt, dass das einfach geht, wo dann alle sagen, ja gut, dann nehmen wir doch das. Was machen wir es uns jetzt unnötig schwer? Ich kenne mich selber nicht aus. Oder wir, ne, viele sagen dann wir und fühlen uns da nicht sicher. Bitte macht das so möglichst einfach und schaut, dass wir da ein ganz einfaches, niederschwelliges System für uns bekommen, dass wir da auch die Schüler unterstützen können bei ihrer Konzentration beim Arbeiten mit den Tablets. Weil natürlich, klar, wenn jeder sein eigenes Gerät hat, dann hat man diese Möglichkeit natürlich nicht. Also ich glaube, da liegt so der Grundgedanke, erstens zu sagen, man will ein Gerät Typ haben und natürlich dann auch oft Schulen findet, die dann genau von dem Hersteller natürlich das Gerät nehmen, weil es so einfach ist, da Schüler auch entsprechend, ja, zu, überwachen klingt jetzt so blöd, aber zumindest zu unterstützen, was ihre Arbeit angeht.
Ja, ja, ja. Ja, aus pädagogischer Sicht höchst verständlich. Nur dann frage ich mich wieder, warum wählt man dann so ein Beschaffungsmodell und sagt, die Eltern sollen es beschaffen und es gibt dann noch gewisse Spielräume, denn ich kann nicht in die Zukunft schauen, aber ich sehe es auch schon fast kommen. Ja, diese Schule, die sagt, nee, wir öffnen das jetzt, die Eltern sollen selber Geräte aussuchen, das wird auch nicht hundertprozentig rundlaufen dann im Unterricht. Mhm. Aber warum dieses Beschaffungsmodell? Warum sagt man dann nicht, die Schule schafft Geräte an? Es ist ja nicht so, dass das nicht bekannt ist und schon funktionieren würde. Also ein Beispiel, viele Apps, die man benutzt im Unterricht, sind heute webbasiert. Also warum brauche ich ein persönliches Gerät? Warum tut es nicht der Tabletwagen, den es gibt. Ja, wenn das Geld insgesamt nicht reicht, um jeden Schüler einzeln auszustatten. Ich nenne immer ganz gerne das Beispiel Uruguay. Das Land ist ja sehr, sehr gut offensichtlich durch die Pandemie gekommen. Die haben Ende der 2000er Jahre sind die aufgesprungen auf das One Laptop per Child Projekt. Damals hat also ein Konsortium von Unternehmen haben einen Laptop entwickelt, extrem kostengünstig. Sie haben Open Source genannt, Linux als Betriebssystem mit entsprechender Konfiguration, Ad-Hoc-WLAN, damit man keine Access Points braucht. Und gleichzeitig hat Uruguay aber auch eine Infrastruktur mit Medien und Lern-Apps aufgebaut, sodass das insgesamt auch funktioniert hat, sodass die also über viele Jahre dann sogar mit einer 1:1-Ausstattung, staatlich finanzierter 1:1-Ausstattung, sehr erfolgreich Unterricht machen konnte. Und die Geräte, nicht so glitzernd und hip wie ein iPad heute, aber von den Kosten deutlich unter dem, was der Freistaat hier als Zuschuss zahlt. Also das ist auch keine Kostenfrage.
Hm. Ja, es ist ja noch nicht mal nur Uruguay, ja, der auch das Beispiel genannt, der kirchlichen Schulen jetzt hier in Augsburg. Das ist natürlich jetzt ein kleiner Bereich, ja, da muss man fair bleiben. Also man kann natürlich jetzt nicht sagen, okay, die Augsburger Diözese und die ganze Geschichte mit vielleicht, ich weiß nicht, wie viele Schulen es sind, da vielleicht sind es 10 oder 12 oder 15 Schulen, im Vergleich zum Freistaat Bayern und allen staatlichen Gymnasien. Aber die haben natürlich auch die Idee gehabt, so wie wir die Idee ist ja, hatten wir ja auch. Also der Wunsch nach einer Ausstattung durch den Sachaufwandsträger, der ist ja klar, dass der Wunsch da ist. Mhm. Er hat auch gesagt, natürlich, das Sinnvollste ist doch, der beschafft die Geräte, es sind Schulgeräte, sie werden verliehen und am Ende werden sie wieder zurückgegeben. Von mir aus jedes Jahr oder am Ende, wenn jemand die Schule verlässt. Und genau das Modell fährt die Diözese ja, dass sie sagt, naja, unsere iPads werden den Schülern übergeben und am Ende wieder eingesammelt und dann bekommt ihr die nächste Generation.
Ganz genau, ja. Ganz
natürlich genau, gibt ja, es das. Ich kann nur mutmaßen, warum das nicht so ist, weil ich weiß jetzt nur von der Augsburg Stadt, da habe ich das so ein bisschen am Rande mitbekommen, die gesagt haben, wir haben niemanden, der diese Tausende, das sind ja wirklich Tausende Geräte, verwalten kann. Das machen wir nicht. Und damit war das erledigt, weil man gesagt hat, wir haben weder die Leute, noch können wir die Leute jetzt anlernen in der Zeit, noch haben wir das Geld für die Leute. Also ist dieser Plan einfach jetzt hinfällig. Und damit war gar keine andere Möglichkeit mehr da zu sagen, naja gut, dann eben Weg Nummer zwei, dann müssen wir es tatsächlich über die Eltern machen. Eigene Beschaffung, eigene Wartung, weil anders geht es ja wohl offensichtlich nicht. Und in dem System ist es auch so. Also auch unser Sachaufwandsträger hat gesagt, das ist ja lächerlich im Landkreis Augsburg. Wie sollen wir denn, und es sind ja wirklich nicht nur Tausende, es sind Zehntausende Geräte, wie soll denn das funktionieren? Das ist halt der Unterschied zwischen dem politischen Wunsch und dann aber auch der Realität zu sagen, okay, das braucht aber viel Personal, viel Manpower, nicht nur das Geld. Das Geld ist, glaube ich, gar nicht mal das Hauptproblem bei der Sache, sondern Fachkräfte, die da sind, die sich darum kümmern und Ansprechpartner und so weiter und so fort, dass die dann eingestellt werden. Und da braucht man am Anfang wahrscheinlich mehr als dann im Laufe der Zeit. Das heißt, da fallen wieder Stellen weg. Das ist einfach vom System natürlich auch ein großes Problem. Natürlich ist es dann am einfachsten, jeder kauft für sich. Das ist so. Also ich glaube, da gibt es keine Diskussion, aber es ist halt leider nicht das Beste. Ja, also das war auch unser Wunsch. Ja, ich glaube, das war der Wunsch von allen Schulen, das nach außen zu lagern. Aber die nächste Stelle sagt halt dann, ja, lahaha. Wie?
Ja, ja. Ja.
Und das ist...
Es ist schwierig, aber ja. Ich meine, Alternativen gibt es, wie schon gesagt, ja, Poolgeräte in verschiedener Art und Weise würde gehen ob dieser Gedanke, also das Fachkräfteproblem, das kennen wir ja, das besteht seit vielen Jahren und das ist auch so eine Baustelle im Schulwesen, was die Privaten, glaube ich, relativ gut lösen können. Die stellen sich einfach Admins ein, aber im öffentlichen Bereich tut man sich ein bisschen schwer. Auch bestimmte Kommunen oder Städte sind sehr, sehr klamm bei Kasse. Stadt Augsburg hat ja nicht nur das Problem mit der Digitalisierung, sondern auch baufällige Schulgebäude Turnhallen, die nicht mehr nutzbar sind. Wo man auch sagen würde, ja, also das Geld ist vielleicht jetzt mindestens genauso wichtig dort angelegt. Ja. Aber nichtsdestotrotz, auch wenn man wenig Geld hat, glaube ich, deswegen habe ich das Beispiel Uruguay genannt deshalb nochmal versucht darauf hinzuweisen, dass ja viele Anwendungen auch nicht das neueste Gerät brauchen webbasiert, cloudbasiert funktionieren können. Also wo ein Wille ist, da meine ich, wäre auch ein Weg gewesen. Aber diese Logik, wir finden keine Fachleute, also müssen diese Arbeiten, die Fachleute eigentlich gemacht, die IT-Fachleute eigentlich machen sollten, müssen diese Arbeiten jetzt von den Eltern erledigt werden. Also das führt, glaube ich, zu viel Stirnrunzeln und zu viel Bildungsungerechtigkeit auch. Manche Eltern, die haben dann vielleicht den Kumpel, der sich gut auskennt mit Computern, anderen haben die nicht. Vielleicht auch zu einer gewissen Menge an Chaos. Sie haben ja vorhin auch gesagt, die Gespräche mit Eltern, die sie führen müssen, Gespräche, von denen mir auch von Elternseite berichtet wurde, alles Gespräche, in denen keine Bildungsinhalte besprochen wurden. Also im Idealfall sollte eine Lehrkraft doch möglichst nah an 100% ihrer Zeit damit verbringen, dass unsere Schüler was lernen, inhaltlich was lernen. Und ich bin wirklich mal gespannt. Und gerade bei diesem Modell aktuell nicht so sehr optimistisch. Also ich bin mal gespannt, wie es weitergeht und eigentlich schon überzeugt, dass es auch anders gegangen wäre.
Ja, ist ganz witzig, weil in den sozialen Medien, wenn man so rumhört und in den Podcasts, die ich auch so höre von anderen Bundesländern, da lobt man jetzt quasi Bayern als die da jetzt vorpreschen und Geld bereitstellen außerhalb des Digitalpakts, der ja noch nicht beschlossen ist und vielleicht auch gar nicht beschlossen wird. Trotzdem jetzt Gelder in die Hand zu nehmen und zu sagen, wir unterstützen die Eltern oder die Schulen bei ihrer Ausstattung 1:1, weil genauso ist es auch mit dem KI-Budget. Alle fragen sich, jetzt haben viele Schulen Geräte und die sind aber leer. Was machen wir da jetzt drauf, ohne dass wir Geld bekommen für Softwarelösungen? Und jetzt brennt natürlich allen das Thema KI unter den Nägeln. Und Bayern hat jetzt natürlich gesagt, okay, 2.000, ich glaube 500 oder wie auch immer, sowas um die 2.000 Euro auf jeden Fall pro Jahr pro Schule wird jetzt quasi freigegeben zum Kauf von eigenen KI-Plattformen nach Gutdünken. Das heißt aber jetzt auch wieder, dass wir natürlich, in dem Fall sind wir jetzt die Eltern, die sich natürlich informieren müssen, welche Portale gehen jetzt überhaupt, wo ist der DSGVO entsprechend das überhaupt machbar, weil KI und DSGVO, das ist natürlich nochmal ein heißes Eisen. Und wir haben eine Plattform, die ist in anderen Bundesländern nicht erlaubt, ja, und in anderen dann doch wieder. Und so lässt man uns so ein bisschen im Regen stehen. Natürlich gibt es Beratung, natürlich gibt es Vorgaben, alles gut. Aber trotzdem fühlt man sich nie, also zu wirklich 100% abgesichert bei der Auswahl von genau solchen Softwarepaketen oder von solchen Portalen. Ist ja keine Software mehr, man meldet sich jetzt im Abo-System an, ja, gibt den Schülern quasi Accounts. Also so wirklich richtig 100% sicher, also ich bin ja Datenschutzbeauftragte, fühle ich mich da nie. Also das ist wirklich immer ein unangenehmes Gefühl bei der Sache.
Also zunächst einmal, es ist nicht alles schlecht, was Bayern macht. Also dass das nicht irgendwie falsch verstanden wird und dass Bayern tatsächlich da Geld in die Hand nimmt, das ist definitiv positiv. Auch wo ich von anderen Bundesländern tendenziell viel Lob und Neid klingt so negativ, aber viel Lob mitbekomme, ist etwa die Bayern Cloud Schule, wie die aufgebaut wurde. Und das vielleicht zu ihrer letzten Frage, zu der Frage Rechtssicherheit. Die Bayern Cloud Schule bietet ja für die Plattformen oder für die Tools, die über die Bayern Cloud Schule zugänglich sind, auch sofort vorgefertigte Vertragsdokumente, Erklärungen und so weiter. Also da bemüht man sich ja genau darum, Rechtssicherheit zu schaffen.
Ja, das ist dieses VIDIS, glaube ich. VIDIS,
ja, genau, das ganz genau. Und das Ganze gepaart mit einem globalen, mit einem einheitlichen Identitätsmanagement macht auch den Login, die Toolnutzung sehr, 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 sehr handsam. Das Thema KI ist natürlich ein sehr, sehr dynamisches Thema. Ich glaube, wo fange ich mal an? Ich fange mal so ein bisschen früher an. Sie haben das Thema KI-Budget angesprochen. Auch das ist, glaube ich, eine sehr, sehr gute Maßnahme, um einzelnen Schulen Handlungsspielraum zu verschaffen. Denn gerade in der KI, also die Tools, die sprießen wie Pilze aus dem Boden. Immer regelmäßig bei den Projektsitzungen von KI at School, wo also einige Pilotschulen ihre Projekte vorstellen. Und was sich also davon im Laufe des vergangenen Jahres allein schon getan hat, das ist wirklich erstaunlich. Und dieses KI-Budget, das ist jetzt meine Interpretation, meine Meinung, sollte und kann von den Schulen einfach benutzt werden, um neue Tools, die vielversprechend aussehen, einfach mal relativ niederschwellig auszuprobieren. Wenn es da eine Lehrkraft gibt, die sieht, Mensch, das ist doch ein tolles Tool, das würde ich gerne mal ausprobieren. Irgendein Lerntutor, der vielleicht irgendein Tutorsystem, was im Unterricht helfen kann, was schwächeren Schülern irgendein Thema nochmal den Satz des Pythagoras nochmal mit anderen Worten erklärt oder andersrum, wo sich die besseren Schüler den Satz des Pythagoras selber mit erarbeiten können, damit der Lehrer mehr Zeit hat für die schwächeren Schüler, die vielleicht dann auch nicht so IT- und KI-affin sind. Solche Dinge oder Tools, um Lehrmaterialien zu erstellen. Also da passiert sehr, sehr viel. Und ich glaube, das KI-Budget ist ein sehr gutes Mittel, um einzelnen Schulen da ein bisschen Handlungsspielraum zu geben, mal niederschwellig was auszuprobieren, ohne gleich den ganz großen Weg gehen zu müssen. Auf der anderen Seite muss man auch wissen, mit dem Budget, was Sie als einzelne Schule bekommen, werden Sie nicht alle Datenschutzprobleme rund um KI lösen können. Also die dicken Bretter, die müssen irgendwo zentral geregelt werden. Deswegen hoffe ich sehr, sehr stark darauf, dass also auch sowas wie eine Schul-KI, eine KI für Schüler in die Bayern Cloud Schule mal integriert werden wird, dass man da quasi ein Standard-Tool hat, was jeder benutzen kann und wo auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für alle geklärt sind und wo auch die Schulen dann nicht nochmal extra Budget aufwenden müssen. Aber ja. Digitalisierung und KI natürlich ganz besonders sind sehr, sehr dynamische Themen. Und meiner Meinung nach sollte es vielleicht sogar sowas wie ein Digitalisierungsbudget geben, damit Schulen im Kleinen so versuchsweise mal Dinge ausprobieren können.
Ja, ist halt immer problematisch, weil es alles so Abo-Systeme sind. Wir hatten das auch im Bezug auf den Jahresbericht dann irgendwann, wo dann der Anbieter auf ein Abo-System umgestiegen sind, dann sind wir halt ausgestiegen, weil das halt immer schwierig ist. Ich brauche das ja nur zur Stoßzeit, muss es dann wieder abonnieren, wieder kündigen, wieder neu abonnieren und so weiter. Das ist natürlich jetzt bei sowas wie einer KI-Plattform Quatsch, weil das läuft ja über das ganze Jahr durch, abgesehen jetzt von den Sommerferien, aber ansonsten hat man es ja eigentlich durchweg im Einsatz. Und es gibt ja tatsächlich für die Lehrerinnen und Lehrer über die ALP, also über die Lehrerfortbildungsakademie in Dillingen, schon Zugänge zu einer, zumindest einer, ja, wie OpenAI hat es ja auch so, man kann ja einen gewissen Teil, kann man ja kostenlos nutzen, bis zu einer gewissen Grenze an Anfragen. Und diese kostenlose Nutzung, die ist jetzt, glaube ich, soweit ich weiß, DSGVO-konform jetzt zur Verfügung gestellt über diese ALP-KI. Das heißt, da kann ich mich einloggen und dann ohne Speicherung meines Chats und so weiter, ohne persönliche Daten da mit der KI arbeiten. Das heißt, ich habe zumindest als Lehrer schon mal die Möglichkeit, da DSGVO-konform arbeiten zu können. Des Wides, muss man dazu sagen, also ich finde das super und das finden auch die Anbieter ganz toll, weil die werden dann zertifiziert und dann tauchen auch diese Fragen nicht ständig auf. Jede Schule fragt ja beim Anbieter nach, ja, wie ist das bei Ihnen? Sind Sie DSGVO-konform? Ja, stimmt das wirklich? Ja, und der wo ist Ihr Zertifikat? So wurden sie jetzt quasi zertifiziert und das finden die natürlich super. Dennoch ist es ja so, in Baden-Württemberg, das ist jetzt nur meine Info, jetzt von Podcasts von anderer Seite her, dass zum Beispiel Phobis nicht als DSGVO-konform angesehen wird. Und da muss ich dann schon schmunzeln oder zumindest nicht so hoch angesehen wird, dass es da freigegeben wurde. Also wie gesagt, das ist jetzt nur Hörensagen aus anderen Podcasts. Hoffe, das ist auch richtig so. Aber das ist dann schon irrwitzig, wenn über verschiedene Bundesländer hinweg in einem Land entschieden wird, was ist jetzt eigentlich datenschutzkonform? Ach, Bayern sagt das. Ach, Baden-Württemberg sagt das. Ach, Niedersachsen sagt wieder das. Das führt ja auch dazu, dass die Eltern also kopfschüttelnd davor sitzen und sagen, was ist hier eigentlich los? Ja, was ist hier los? Also das, und auch wir Lehrer, also ich kann da wirklich nur immer dann mit dem Kopf schütteln. Und ich bin froh um die Bayern Cloud Schule. Ich finde die, ich bin ja von Anfang an dabei gewesen, wo Moodle, ja, das war ja am Anfang, das basiert ja auf dem Moodle-System oder auf dem Backend quasi von Moodle. Und das war ja am Anfang, hieß es ja auch Moodle, dann wurde es zu Mebis. Und auch wenn es in der Pandemie so überlaufen war, dass es nicht gut funktioniert hat, aber das, was wir mit Mebis haben, das hat kein anderes Bundesland. Und was wir mit der Bayern Cloud haben, das hat auch kein anderes Bundesland. Man muss ja auch mal sagen, was wir hier haben. Also die Bayern Cloud, ich klicke mich rum und ich finde dort nur Gutes. Also ich finde dort nichts Schlechtes mehr. Also die hat einen so schlechten Ruf, da muss ich mich schon wirklich schämen, wie schlecht der Ruf ist, obwohl sie so gut ist. Ja, ich meine, klar, dass die anfangs Schwierigkeiten haben. Es ist so bei allen Programmen und bei allen Plattformen so. Aber mittlerweile ist es eine wirklich richtig gute Plattform geworden. Und die wird ja immer noch besser durch die Integration der Cloud, durch die Messenger-Funktion, die zwar vielleicht unpraktischer ist wie ein Signal oder ein WhatsApp, aber dafür ist sie halt auch dann zulässig. Also das muss man schon auch mal lobend sagen, auch wenn da viel Geld eingeflossen ist vielleicht und viel Geduld. Schade, dass die unter den Lehrerinnen und Lehrern so einen schlechten Ruf hat und ist doch viel, viel besser, als viele denken. Sehr schade eigentlich.
Also ich werde auf jeden Fall mal Ihren Podcast weiterempfehlen und vielleicht hört das, was Sie gerade gesagt haben, dann der ein oder andere.
Glaube ich sehr.
Es ist ein ganz erstaunliches Phänomen, was die öffentliche Wahrnehmung angeht. Ja, da kam die Pandemie damals 2020, die ist über uns hereingebrochen Und von einem Tag auf den nächsten haben plötzlich Massen von Schulen ein System genutzt, das für diese Lasten nie konstruiert war. Und was soll anderes passieren, als dass das System dann in die Knie geht? Aber dass das so nachhaltig den Ruf gestört hat, das ist unglaublich. Und also ich kann als Informatiker auch nur sagen, die Technik, die in der Bayern Cloud steckt, die haben wir nutzen wir seit vielen Jahren auch an der Hochschule. Also das ist bekannt und das ist solide Technik. Der Messenger, der ist nicht nur datenschutzkonform oder wie auch immer man das nennen möchte, nutzbar, sondern was sehr, sehr spannend daran ist, dass es eine souveräne Technik ist. Also der benutzt das Matrix-Protokoll, basiert auf dem Open-Source-Client-Element. Das Matrix-Protokoll, das ist offen und jedermann auf der Welt kann, wenn er das möchte, einen eigenen Matrix-Server dann auf die Beine stellen. Das heißt, ich habe nicht, also zumindest vom Protokoll her, vom technischen Unterbau her, habe ich nicht diesen einen Monopolisten wie bei anderen Messengern, wo, wenn der plötzlich seine AGBs ändert, alle das Stirnrunzeln bekommen und überlegen, gehe ich jetzt weg mit meinem ganzen Freundeskreis, kommen alle Freunde dann mit oder schlucke ich diese AGB-Änderung? Also da steckt ein grundsolides Protokoll hinter. Das sieht man als Anwender nicht. Als Anwender merkt man manchmal, ja, die Oberfläche ist hier oder da ein bisschen komplexer, weil auch sehr, sehr viele Features damit verbunden sind. Aber das ist schon bemerkenswert. Also da geht man, glaube ich, auch von dem, was unter der Haube steckt, genau den richtigen Weg. Und ich hoffe sehr, dass sich das durchsetzen wird. Also ich glaube, also die Bayern Cloud sollte oder muss auch eine Plattform werden für gewisse Grundanwendungen, also da, wo wichtige Daten liegen.
Ja, es ist halt so. Ja. Solange wir so in der Grauzone mit Teams, Office und so weiter arbeiten können, wobei das ja eigentlich so auch gar nicht stimmt, es wird ja schon seit längerem empfohlen und dringend allen Schulen nahegelegt, dieses Produkt nicht mehr zu benutzen und dann endlich mal auf die Bayern Cloud umzusteigen. Argument bisher war natürlich, die Bayern Cloud funktioniert noch nicht so gut. Und man hat es irgendwie so ein bisschen ausbremsen können dadurch. Also das kann ich nicht bestätigen, ich habe auch vor einem Jahr auch schon mal reingeschaut, da war es tatsächlich so. Aber da war es ja auch noch nicht für alle freigegeben. Dann habe ich ein halben Jahr nochmal geguckt, da war es schon besser. Und aktuell entdecke ich ehrlich gesagt nichts mehr, was mich davon abhalten könnte, das jetzt im nächsten Jahr zu forcieren und umzuziehen sozusagen. Also von OneDrive in Drive, von Office in eben diese oder Microsoft Office in diese Office-Oberfläche, weil das, was ich jetzt da an Zusatzgewinn von einem riesigen Unternehmen bekomme, das nutze ich doch sowieso kaum. Also ganz ehrlich, ich habe meine Unterrichtsvorbereitung, da ändere ich mal was im Text, dann füge ich mal ein Bild ein und so weiter. Das kann ich doch alles damit machen, das ist doch überhaupt kein Problem. Und wenn, weiß nicht, wann das kommt, aber wenn das auf dem Desktop mit eingebunden wird als eigenes Laufwerk, und das soll ja kommen, und es ist auch möglich, also das scheint gar kein Problem zu sein, es ist nur noch nicht verfügbar, aber es kommt wohl jetzt dann ist da ja gar kein Unterschied mehr zu dem, was viele von Google oder von Microsoft oder von, was weiß ich, von Dropbox oder so gewohnt sind, dass sie halt diese Verknüpfung einfach haben. Sowohl auf dem Dienstgerät als auch zu Hause. Weil natürlich, ein Argument ist ja klar, wenn ich was in der Schule ändere, möchte ich das bitte zu Hause auch haben. Also diese Synchronisation. Das ist wirklich ein ganz großer Vorteil in den letzten Jahren, wo wir, wenn wir natürlich früher in die Schule gegangen sind, haben wir unseren Ordner befüllt und dann haben wir unseren Unterricht gehalten und haben am Wochenende den Ordner wieder entleert, zugeordnet und den neuen Unterricht eingeordnet. Und was im Unterricht passiert ist, haben wir uns reingekritzelt und das haben wir dann zu Hause in das Word-Dokument eingetippt, wenn wir es digital gemacht haben. Manche haben es halt einfach in ihrem Skript stehen gelassen, weil sie es eh handschriftlich gemacht haben. Aber das ist ja der große Vorteil, dass wir jetzt quasi in dem Unterricht sagen, ich ändere was, weil das hat nicht geklappt. Oder da war die Frage vom Schüler, das schreibe ich mir gleich rein und zu Hause sehe ich das auch sofort. Ach stimmt, da war die Frage, das ändere ich noch schnell. Und das muss quasi mit der Cloud natürlich passieren, das ist ja auch so. Und sobald, glaube ich, die meisten Schulen sagen, nee, wir gehen jetzt weg von dem Teams und weg von der Office, vom Office-Paket, dann, glaube ich, wandern die Leute rüber. Weil ein gewisser Zwang gehört, glaube ich, schon dazu, weil Fortbildungen werden genug angeboten, aber die Annahme ist natürlich nicht so hoch, weil viele sagen, naja, ich muss ja jetzt nicht wirklich mich umgewöhnen, weil ich habe ja noch das andere und damit komme ich doch gut zurecht. Warum soll ich denn jetzt mich da nochmal umstellen? Das war, glaube ich, immer so ein Punkt bei vielen, wo ich so vernommen habe. Das kann ich auch nachvollziehen dann, auch schon wieder umlernen und so. Aber die Wahl hat man wahrscheinlich allzu bald dann nicht mehr. Und das wäre dann ein Gewinn für die Bayern Cloud auf alle Fälle.
Ja, ja, dieser Effekt, den man Pfadabhängigkeit nennt. Ja. Wenn man einmal ein Tool benutzt und das für länger benutzt hat, dann will man davon nicht mehr weg. Denn wenn man dann ein anderes Tool bekommt, sich installiert, was auf den ersten Blick all das auch kann, spätestens wenn man es ein, zwei Mal benutzt hat, dann ist plötzlich die eine Taste doch ein bisschen woanders und der andere Button ist im Menü verschwunden und ich glaube, das ist menschlich. Man findet immer Punkte, die einen dann stören. Aber ich glaube, man muss sich einfach bewusst sein, dass dieser Effekt existiert. Ich sage dazu immer, meine Frau, die ist keine ITlerin, ganz im Gegenteil, die ist im Gesundheitswesen, ist die tätig. Und vor ungefähr 15 Jahren habe ich mit ihr einen Deal gemacht. Ich installiere auf ihrem PC Linux statt Windows, was sie vorher hatte. Und dafür kümmere ich mich bei uns zu Hause so um die Wartung unserer PCs und mache das auch einigermaßen einheitlich. Zu der Zeit war Windows XP aktuell. Und ich habe ihr damals unter Linux einen Desktop eingerichtet, der relativ ähnlich dem Windows XP aussah, dass sie da wenig Umstiegsschwierigkeiten hat. Und genau diesen Desktop, bis auf kleine Änderungen, benutzt sie heute noch. Sie hat sich, danach kam ja Windows 8 und Windows 10 und Windows 11 und jetzt hat man bei Windows diese Zwangsupdates praktisch. Man weiß nie, wenn man sich am Tag in seinen Rechner einloggt, hat sich möglicherweise irgendwo was geändert an der Oberfläche. Und mit Linux auf dem Desktop kann man sowas tatsächlich leisten. Der Rechner ist natürlich auf dem aktuellen Stand, also das Betriebssystem und so weiter, das ist natürlich immer, hat immer Updates erfahren, aber die grafische Oberfläche kann man ja unter Linux frei auswählen. Also manchmal geht es auch andersrum, dass man so Gewöhnung ausnutzt, Gewöhnungseffekte für sich ausnutzt. Nochmal zurück zum Thema Microsoft an Schulen. Ich glaube, wir haben hier ein ziemliches Dilemma, einfach deshalb, weil es vielleicht im Zuge der Pandemie, weil es eine sehr, sehr große Verbreitung gefunden hat und wahrscheinlich aus Sachzwängen der Landesdatenschutzbeauftragte hier nicht so durchgreifen kann, wie er das eigentlich müsste. Also wenn man sich die Einwilligungserklärungen anschaut, ich habe noch keine gesehen von irgendeiner Schule, wo ich mir vorstellen kann, dass das DSGVO-konform sein kann. Ich bin jetzt nicht der Landesdatenschutzbeauftragte, will jetzt da kein Urteil mehr erlauben, aber meiner Ansicht nach liegen da immer noch sehr, sehr viele tatsächliche Verstöße vor, wo aber nur was gemacht wird, wenn sich tatsächlich jemand beschwert. Das heißt, es müsste ein Elternteil hergehen und konkret eine Beschwerde einreichen und sagen, ich selber fühle mich jetzt gerade, fühle meine Rechte verletzt. Dann passiert es wohl auch so, dass der Schule die Nutzung von Microsoft 365 verboten wird. Und das ist auch an einigen Schulen passiert, an einzelnen Schulen. Aber die Hürde ist natürlich hoch. Denn wenn man das als Elternteil macht, dann gerät man natürlich sehr, sehr schnell in einen schlechten Ruf in der Schule. Man möchte ja kein schlechtes Verhältnis zu den Lehrern haben. Man möchte kein schlechtes Verhältnis haben zu anderen Eltern, die ihrerseits auch sagen, oh, ich will aber jetzt nicht umlernen müssen, keine anderen Tools lernen müssen. Und ich glaube, deswegen ist die Anzahl an Beschwerden, die es da tatsächlich gegeben hat, eher überschaubar. Aber es ist eine sehr unglückliche Situation meiner Ansicht nach, weil ich kann nicht glauben, dass die Nutzung immer ohne DSGVO-Verstöße passiert. Und dass das Sammeln von Tracking-Daten jetzt irrelevant ist, das, was da offensichtlich passiert, beziehungsweise wo auch im letzten Jahr die Datenschutzkonferenz gemeinsam mit Microsoft keine Klarheit drüber erlangen konnte. Also das ist kein Kavaliersdelikt. Jetzt vor wenigen Jahren, vor wenigen Tagen, vor ein paar Tagen, ging es durch die Presse eine Untersuchung, die der BR, Bayerische Rundfunk, mit netzpolitik.org gemeinsam gemacht hat. Die haben mal bei einem Händler für Tracking-Daten, für Bewegungsdaten einen Testeinkauf gemacht und mal Bewegungsprofile eingekauft. Bewegungsprofile grundsätzlich anonymisiert, aber gebunden an die Werbe-ID, die in mobilen Geräten heutzutage drinsteckt, und haben dann mal analysiert, was man für Informationen dann eben doch daraus ziehen kann. Ja, also eigentlich sind die Bewegungsprofile nicht gebunden an irgendwelche Personen. Aber wenn man dann sieht, dass die Person jeden Abend zu einer bestimmten Straße und einer bestimmten Hausnummer geht, dann kennt man irgendwann doch den Wohnort. Und wenn man dann sieht, die Person, ja, die geht ab und zu auch mal in die und die Klinik und zu dem und dem Arzt und dort hin zur Arbeit und dann vielleicht mal dort und dorthin in ein Rotlichtviertel oder sowas, also dann kann man schon recht sensible Daten rausbekommen. Also allein Arztbesuche, ja, da ist man dann sehr, sehr schnell in einem Bereich besonders sensibler Daten und Rückschlüsse, die man da ziehen kann. Also das ist schon was man meiner Ansicht nach ernst nehmen sollte.
Ja, auf alle Fälle. Und das ist auch, glaube ich, das Gleiche oder gleichzusetzen mit allem, was man in der Schule macht. Denn man probiert natürlich in der Schule einen Raum zu schaffen, wo einfach die Bedingungen, so gut es geht, eben zum Schutz auch da sind. Das trifft ja mehr als nur den IT-Bereich zu. Also es ist jetzt auch, manche Schulen sind rundum verschlossen, man kommt gar nicht rein. Ne? Andere, also wenn ich dann unsere alte Schule denke, da war die Tür offen, also da konnte jeder rein. Anderen Schulen kommt niemand mehr rein. Genauso ist das jetzt auch bei der IT, dass man einfach schaut, dass man in dem Bereich Kinderschutz und Jugendschutz einfach schaut, dass das optimal ist, dass man da nicht den Goldstandard immer halten kann, glaube ich, das ist normal, aber zumindest sich darüber bewusst sein, dass man das irgendwie probieren muss, auch wenn, wie gesagt, der deutsche Datenschutz, je nachdem, wo man sich umhört, doch ein bisschen belächelt wird vom Rest in Europa und auch vieles ausbremst. Das muss man auch ehrlich sein. Also es gibt auch viel, was durch diese strengen Regeln, unter anderem auch an Schulen, aber auch an anderer Stelle dadurch ausgebremst wird. Aber an der Schule, da finde ich es schon wichtig, dass man da maximalen Schutz bieten kann oder zumindest es versucht. Also das ist halt das Entscheidende, finde ich. Und vielleicht an anderer Stelle darf man da vielleicht etwas laxer sein, aber wenn es um Kinder und Jugendliche geht, die da ja auch sehr großzügig teilweise mit ihren eigenen Daten umgehen, da ist es ja auch eine Erziehungsfrage zu sagen, passt mal auf, also da und da müsst ihr aufpassen und das einfach auch thematisieren, das ist schon auch immer wichtig, aber dann muss man natürlich auch mit Beispiel vorangehen, gutem Beispiel, ne? Klar.
Ja, genau. Also ich will jetzt diese, wie soll man sagen, nicht wirken wie ein Datenschutzapostel. Also der Datenschutz in Deutschland, DSGVO, ist ein EU-Gesetz. Also das gilt europaweit einheitlich. Nicht jedes Land setzt es gleich konsequent dann auch um. Natürlich die Diskussionen, brauche ich mehr, brauche ich weniger Datenschutz, die gibt es überall. Und ich muss auch ein bisschen mal eine Lanze brechen, für die Forschung. Es passiert ja Forschung, auch hierzulande. Und Forschung kann nur funktionieren mit Daten. Also ich brauche zum Teil auch Daten und ich muss auch Daten sammeln können, natürlich in anonymisierter Form und entsprechend aufbereitet. Nur das Problem, was wir im Moment haben an den Schulen, ist, dass auf der einen Seite da Tools und Plattformen eingesetzt werden, wo Daten, personenbezogene Daten der Kinder so mehr oder weniger ungehindert abfließen zu den großen Tech-Konzernen im Ausland, ohne dass die Schule was davon hat, ohne dass irgendein Forscher hierzulande etwas davon hat. Ja, das fließt einfach ab. Und das führt aber auch dazu, dass das so stark thematisiert wird und dass alle sehr, sehr sensibel sind. Also ich werde manchmal auch, also mich ärgert so ein bisschen, also ich habe Verständnis dafür, aber wenn Schulleitungen dann manchmal anfangen zu diskutieren, ja, dürfen jetzt auf Klassenfahrten Fotos gemacht werden und so weiter, ne, das sind ja dann die Dinge so im Alltag, wo es wirklich bremst, mal ein tolles Gruppenfoto auf einer Klassenfahrt, aber darf ich das eigentlich machen und wie darf ich das weitergeben? Es ist schade, wenn man da zu kleinlich wird. Man muss immer abwägen, worüber redet man hier. Aber beim Thema Datenschutz, also man darf nicht alles verbieten, um Gottes Willen. Aber wir haben, glaube ich, im Moment eine Situation, dass wir zum Teil sehr große Abflüsse haben, die wir gar nicht so richtig kontrollieren und die auch uns nichts nutzen. Dem steht dann entgegen eine gewisse Nervosität oder Übergenauigkeit auf der anderen Seite, wo man vielleicht versucht, das zu kompensieren. Also, wie soll man sagen, die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. So diesen Eindruck hat man manchmal.
Mhm. Ja, das stimmt.
Wo man da eben auch schauen muss, dass man eben einfach abwägt. Also ich freue mich, wenn ein Uni-Institut auf eine Schule zukommt und sagt, wir würden gerne mal, wir machen hier ein Forschungsprojekt, wir wollen mal erheben, wie sich bestimmte Lernmethoden auf das Lesenlernen auswirken und dürfen wir da bei euch Umfragen machen, wir passen gut auf die Daten auf und ihr bekommt am Schluss die Ergebnisse. Sowas finde ich toll, da kommen Erkenntnisse raus, da lernt man was draus und da darf man auch nicht zu kleinlich sein.
Ja, das mit den Fotos kenne ich natürlich nur zu gut. Ja. Wir haben einen Fotokurs und da ist die Diskussion, mit der Homepage halt, ne, dass man schaut, wie fotografiere ich. Ne? Das muss ich den Schülern halt auch beibringen, wenn der Veranstaltung fotografiert, nicht immer voll in die Menge alle Gesichter, sondern vielleicht so ein bisschen so, dass man nicht jeden erkennt und wenn man wen erkennt, dann nur unsere Schüler in Einzelaufnahmen oder vielleicht zwei, drei Gruppengröße, Personengruppen, wo man dann auch leichter nachfragen kann, ob das okay ist für die. Weil wenn ich so eine große Gruppe habe, dann brauche ich nicht anfangen, da nochmal durchzugehen. Das kann ich dann lassen. Und das ist halt auch immer schade, weil das schränkt halt die Dokumentation des Schullebens schon sehr ein. Da muss man schon ehrlich sein. Ja, das ist klar. Jetzt haben wir einiges durchgesprochen und ich glaube, da sind auch ganz viele Anregungen dabei gewesen, vielleicht auch für andere Schulen. Und wie gesagt, nochmal der Appell, also gebt der Bayern Cloud eine Chance.
Oh ja.
Also das muss ich wirklich auch betonen. Weil sie ist nicht nur besser als ihr Ruf, sondern sie wird auch immer besser. Und ja, in diesem Sinne nochmal ganz, ganz herzlichen Dank für die viele Zeit. Wir sind ja hier schon wieder bei 80 Minuten bald. Aber gut, es gibt halt auch immer viel zu besprechen, gell? Also es ist, wenn man schon mal einen Experten an der Hand hat, aus zwei Bereichen, ne? Also Eltern und IT, das ist ja ein Lottogewinn für meinen Podcast. Also nochmal vielen, vielen Dank. Und ja, ich hoffe, wir bleiben in Kontakt und tauschen uns da vielleicht auch noch in der Zukunft immer wieder mal aus. Weil es sind ja die zwei Seiten, gell? Der Lehrer kriegt seine mit und die Sammelstelle quasi vom Elternverband und von den Elternverbänden kriegen die andere Seite mit. Und ich finde, dass da der Austausch ja gar nicht so ist, wie er vielleicht sein könnte. Also das ist jetzt auf meiner Ebene natürlich sogar. Ich bin ja da nur ein kleines Licht. Ich glaube, mit den Schulleitungen oder auch vielleicht mit dem Ministerialbeauftragten läuft es ein bisschen anders. Ich glaube, da ist schon Austausch da. Aber den kriegen wir gar nicht so mit. Das ist immer ein bisschen schade. Aber vielleicht kann man das nochmal ändern. Okay.
Also dann sehr gerne.
Ja.
Vielen, vielen Dank und Austausch. Ich glaube, die Arbeit wird an der Basis gemacht und das ist der wichtigste Punkt.
Das stimmt.
Das ist auf Baustellen auch. Manchmal kann man mit dem Handwerker vor Ort doch etwas besser reden, als wenn man alles versucht, über den Projektleiter
den Firmenchef
einzufädeln. Ja, genau. Nein, also von daher, also vielen Dank.
Gerne.
Und auch
danke zurück
meiner Seite und gerne wieder.
Ja, alles klar.
Und Ihnen viel Erfolg mit dem Podcast weiterhin.
Dankeschön. Das hoffe ich. Danke. Okay, also tschüssi.
Gut, gerne.
Ja, und das war's schon wieder. Und hier noch ein kleiner Hinweis. Auch dieser Podcast geht in die Sommerpause und meldet sich dann wieder gegen Ende September mit hoffentlich neuen interessanten Gesprächen, neuen interessanten Themen. Und ja, ich würde mich auf alle Fälle freuen, wenn ihr wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt.